wir alle nicht immun gegen Entmutigung oder Mutlosigkeit. Treue Diener Jehovas hatten damit zu kämpfen, in der Gegenwart und auch in der Vergangenheit. Denken wir nur einmal an Elia oder an Mose, an Jeremia. Und Sprüche 24, Vers 10 führt uns nun die Wirkung negativer Gefühle auf unsere Gesundheit, auf unsere Kräfte und Möglichkeiten vor Augen. In Sprüche 24, im Vers 10 können wir erfahren: Hast du dich entmutigt gezeigt am Tag der Bedrängnis? Deine Kraft wird karg sein. Der Tag der Bedrängnis kann nicht vorausgesehen werden. Er überfällt uns plötzlich. Zum Beispiel, da bricht eine Ehe unter Christen auseinander. Der Tod eines lieben Angehörigen oder anhaltende Arbeitslosigkeit. Die Gleichgültigkeit derer, denen wir predigen, oder stellen wir uns jenen Bruder oder jene Schwester, jenes Kind oder Jugendlichen vor, die von einer Routineuntersuchung mit der Diagnose entlassen werden, eine schwere Krankheit zu haben. Und der Tag der Bedrängnis könnte auch hervorgerufen werden durch Fehler und Schwächen in der Vergangenheit, mit denen ein Mensch nicht fertig wird. Also, wenn solche Ereignisse, Bedrängnisse zu dem Zeitpunkt kommen, wo wir niedergeschlagen, am Boden zerstört sind, dann kann, wie wir im Vers 10 gelesen haben, es dazu führen, dass wir wenig Kräfte haben, diesen Einflüssen irgendwie entgegenzutreten und dass wir von den Gefühlen der Niedergeschlagenheit überwunden werden. Das hebräische Wort, das mit sich entmutigt zeigen wiedergegeben wird, hat den Gedanken von Schwächen oder Ermatten. Und mitunter bedeutet es auch den Mut verlieren. Was kann passieren, wenn man in eine solche Gemütsverfassung gerät, den Mut verliert, sich ermattet fühlt, geschwächt ist? Da gibt ein Bibelbericht im Jeremia Kapitel 49 im Vers 24 eine Begebenheit wieder, die die Stadt betraf, und zwar Damaskus, Hamat und Arpad. Und dann heißt es im Vers 24 über Damaskus: Damaskus hat den Mut verloren. Es hat sich umgewandt zur Flucht und eine wahre Panik hat es ergriffen. Bedrängnis und Wehen haben es erfasst, wie bei einer Gebärenden. Also, wenn man den Mut verliert, könnte die Folge davon sein, dass man in Panik gerät, dass man sich nicht mehr in Gewalt hat, die Balance über seine Entscheidungsfähigkeiten verloren hat. Und das wiederum, Panik führt zur Flucht. Man kann nicht mehr richtig reagieren. Und eine solche Situation versucht nun Satan, der Teufel, auszunutzen. Der kennt da kein Pardon, noch nicht mal vor Verwandten. Das ist uns ja sehr klar, denn wir wissen, dass Jesus 40 Tage in der Wüste gefastet hatte. Da ist man hungrig. Das wusste auch Satan, der Teufel. Und genau an dieser Schwachstelle, an dieser vermeintlichen Schwachstelle, suchte er den Christus zu treffen. Drei Versuchungen kamen über Christus Jesus. Doch aus dem Bericht aus Matthäus wissen wir, dass Jesus das Gesetz Jehovas im Herzen trug. Das heißt, seine ganze innere Persönlichkeit war beseelt von dem, was mit dem Willen Jehovas in Übereinstimmung ist. Und Jehova, seinen himmlischen Vater, wollte er nicht enttäuschen. Er hielt an seiner Integrität fest. Aber das hielt den Teufel nicht ab. Schauen wir doch mal in das Lukas-Evangelium Kapitel 4 in den Vers 13. Da wird die Situation von einer etwas anderen Sicht geschildert. Und da lesen wir im Vers 13: Und als der Teufel mit seiner ganzen Versuchung zu Ende war, ließ er bis zu einem anderen passenden Zeitpunkt von ihm ab. Also der Teufel musste einsehen, diese Bastion, diesen Jehova ergebenen Mann, den Sohn Gottes, kann ich jetzt nicht überwinden. Der ist stark. Der lässt sich nicht einfach täuschen und in die Irre führen. Naja, brauche ich ja gar nicht mehr versuchen. Doch Lukas schreibt, er ließ von ihm ab bis zu einer anderen passenden Zeit. Also uns muss im Klaren sein, der Teufel ist vital. Also der bekommt keine Langeweile, weil er auf etwas wartet. Das spielt bei ihm keine Rolle. In der Zwischenzeit kann er auch noch andere ins Visier nehmen. Er wartet auf eine andere passende Gelegenheit, wo er denkt, den Sohn Gottes überwinden zu können. Und wir lernen auch kennen, dass er sich nicht scheut, an den Sohn Gottes heranzutreten. Das lässt seine Skrupellosigkeit, seine Brutalität, seine Schamlosigkeit erkennen. Er ist hartnäckig. Wann bot sich ihm eine passende Gelegenheit? Nun, mitunter kann er auch Menschen benutzen, Personen, die es gut meinen, wie beispielsweise der Apostel Petrus. Als Jesus den Aposteln vermittelte, dass er nach Jerusalem hinaufgehen würde, dass er von den Schriftgelehrten und Pharisäern vieles erdulden und erleiden und sogar zu Tode gebracht werden würde, sagte doch Jesus: Mein Herr, sei gütig mit dir selbst, schau mich doch mal an. Also da wagt es doch keiner, mich als Fischer, also ich stelle mich schützend vor dich, da passiert überhaupt nichts, da brennt nichts an. Aber was musste Jesus dem Petrus sagen? Der hatte es wohl aus falsch verstandener Güte gut gemeint. Doch Jesus musste ihm sagen: Tritt hinter mich, Satan, du bist für mich eine Ursache des Strauchelns. Wie sollten da die Schriften erfüllt werden? Jesus war die Wahrheit. Er lebte für die Wahrheit. Und jetzt musste er anhören, wie einer seiner Gefährten aus falsch verstandener Güte die Schriften ungültig machen wollte. Der Teufel versuchte also hier, ein Instrument zu gebrauchen, das Jesus zu Fall bringen sollte. Doch Jesus war auf der Hut. Noch eine Überlegung. Wann greift der Teufel an? Er greift uns vor allen Dingen dann an, wenn wir emotional zerschlagen sind. Erinnert uns das nicht an David? In Psalm 38, im Vers 8, bekennt David über sich selbst: Ich bin empfindungslos geworden und bin über die Maßen zerschlagen. Ich habe wegen des Stöhnens meines Herzens geschrien. David wurde mit seinen Fehlern und Sünden der Vergangenheit nicht fertig, die quälten ihn. Es kam ihm immer wieder hoch. Es kann auch uns passieren, dass wir empfindungslos werden und über die Maßen zerschlagen sind. Das heißt, wir reagieren auf nichts mehr, was im Sinne Jehovas an uns herangetragen und unsere Gemütsverfassung besänftigen oder beruhigen soll. Aber wie handelt Jehova mit solchen Personen, die in diese Situation geraten? Ist er möglicherweise von ihnen enttäuscht? Die Bibel berichtet über Jehova in einer prophetischen Aussage: Ein gebrochenes und zerschlagenes Herz wirst du nicht verachten. Später wandte Jesus diese Aussage auch auf sich an. Ursachen für Entmutigung nehmen offenbar immer mehr zu, je näher wir dem Ende dieses Systems der Dinge kommen. Wir sind nicht gefeit gegen Mutlosigkeit. Aber wir wissen eins: Mutlosigkeit raubt uns die Kraft. Das haben wir ja schon aus Sprüche 24, Vers 10 erfahren. Deine Kraft wird karg sein. Und wenn Satan an uns beobachten würde, dass wir mutlos sind, dass wir entkräftet sind, dass wir schwach sind, nun dann wird er uns dazu verleiten wollen, unseren Dienst für Jehova zu beenden oder einzuschränken. Nach dem Motto, ich habe ja genug getan, in all den Jahrzehnten habe ich gepredigt, jetzt können ja mal andere drankommen, ja die Jüngeren haben wir ja auch da. Der Versucher, merken wir das, versucht also über unsere Empfindungen, über unser Gemüt an uns heranzutreten und zu sagen, nur ja, so eilig haben wir es jetzt nicht mehr. Er möchte uns letztendlich sogar zum Aufgeben bewegen, wenn wir körperlich, geistig oder emotional entkräftet sind. Aus diesem Grunde besprechen wir jetzt drei spezielle Bereiche, die oft Entmutigung hervorrufen. Erstens die Gleichgültigkeit derer, denen wir predigen. Zweitens werden wir über gesundheitliche Beschwerden sprechen, die Entmutigung hervorrufen können, und unsere Schwächen und Fehler in der Vergangenheit. Diese drei Argumente werden uns in den nächsten Minuten beschäftigen. Kommen wir zunächst zu dem, womit wir sehr häufig zu tun haben, womit wir konfrontiert werden, die Gleichgültigkeit der Menschen, denen wir predigen. Wir alle freuen uns natürlich über positive Resonanzen bei der Verkündigung der guten Botschaft. Bleibt diese Resonanz jedoch aus, kann dieser Umstand bewirken, dass wir uns möglicherweise ungeeignet fühlen und unserem Dienst nachlassen. Aber ihr lieben Brüder und ihr lieben Schwestern, das ist ein Fehler, den wir machen würden. Warum? Weil wir machen Erfolg von unseren Fähigkeiten abhängig. Es ist doch ganz anders. Ist es nicht der Vater, von dem Jesus sagte, niemand kommt zu mir, es sei denn, der Vater ziehe ihn. Natürlich haben wir daran einen Anteil. Wodurch? Indem wir die gute Botschaft verkündigen. Durch das Predigtwerk zieht Jehova Menschen zu Jesus. Aber der Heilige Geist ist letztendlich diese ausschlaggebende Kraft, die Menschen veranlasst, sich mit dem Haupt der Christenversammlung, mit Jesus Christus, in Verbindung zu bringen, durch den wir Zugang zum Vater haben. Nun ist es ja nicht ungewöhnlich, dass wir in unserem Predigtdienst auf Desinteresse stoßen. Das ist kein Phänomen unserer Tage. Noah, von ihm wird von Jesus berichtet, dass die Menschen in den Tagen Noahs keine Kenntnis von dem Werk nahmen, das Noah durchführte, beziehungsweise von der Botschaft, die er verkündigte. Jesus selbst musste, obwohl er in sein Haus kam, feststellen, dass die Bewohner Jerusalems ihm nicht zuhörten, ihn nicht wollten, ihm nach dem Leben trachteten. Über sie sagte er, wie oft wollte ich euch versammeln, wie eine Henne ihre Küklein unter ihren Flügeln versammelt, und kommt dann zu der Feststellung, ihr aber habt nicht gewollt. Wie muss das den Sohn Gottes traurig gestimmt haben? Er weinte über die Bewohner Jerusalems. Und Jesus sagte, die Zeit des Endes würde nicht anders sein als die Tage Noahs. Ist es da nicht erstaunlich, dass im Dienstjahr 2007 298.000 Personen sich entschlossen haben, sich Jehova hinzugeben und ihm zu dienen? Das sind 817 Personen Tag für Tag. Viele von euch predigen ja die gute Botschaft schon eine geraume Zeit, ein Jahrzehnt, 20 Jahre, 30 Jahre. Und so manch einer wird denken, was hat denn das alles bewirkt? Ich habe noch niemanden direkt veranlassen können, die Wahrheit kennenzulernen. Bewahren wir uns trotzdem unsere Freude? Sag doch bitte ehrlich, wie viele Menschen hat Noah gewinnen können, um mit ihm in die Arche zu gehen, außer seiner Verwandtschaft? Und von ihm sagt man auch, dass er 40 oder 50 Jahre dieser halb in Aktion gewesen ist. Bewahren wir uns also unsere Freude, indem wir uns bewusst machen, warum viele Menschen gleichgültig sind und kein Interesse an Gottes Wort haben. Na, warum denn? Da gibt es Menschen, denen ist von Kindheit die Evolutionstheorie beigebracht. Andere sind in einer atheistischen Gesellschaft aufgewachsen. Viele andere Menschen sind desillusioniert wegen der religiösen Heuchelei. Andere sind enttäuscht und hoffnungslos wegen der Wirtschaftssysteme und Finanzsysteme, von denen sie sich ausgebeutet, übervorteilt fühlen. Die Sorgen des Lebens wachsen wiederum anderen Menschen über den Kopf. Und der eine oder andere sagt sogar, ich glaube, was ich will, ich mache mir meine eigene Religion selbst. Zu diesen Menschen kommen wir also. Gibt es da überhaupt noch etwas Positives zu sehen? Oh ja, ihr lieben Brüder, verweilen wir bei den positiven Dingen in unserem Predigtdienst und nicht bei den Negativreaktionen. Wir können die Menschen nicht ändern, doch wir können versuchen, sie zu verstehen, warum sie so reagieren. Ungeachtet manch negativer Reaktion können wir im Predigtdienst Freude empfinden, denn wir wissen, dass Jehova durch unsere Anstrengungen verherrlicht wird. Daran wollen wir denken. Und es stärkt unseren Glauben, über die Wahrheit zu sprechen, selbst wenn jemand die Wahrheit nicht schätzt. Bemühen wir uns in unserem Gebiet, die Menschen so zu sehen, wie Jehova die Bewohner Ninives sah. Denn es tat Jehova Leid um die Bewohner in dieser Stadt, die nicht einmal den Unterschied zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken kannten. Und wir denken auch daran, die Menschen benötigen die gute Botschaft, auch wenn sie diese heute ablehnen. Zugegeben, die Gleichgültigkeit der Menschen ist eine Herausforderung. Und es bedeutet für uns, flexibel zu sein, um mit Menschen über Themen zu reden, die sie betreffen. Und da müssen wir uns vielleicht auch anstrengen, damit wir nicht selbst so gleichgültig sind wie die Menschen in unserem Gebiet. Was ist eine Hilfe, die Königreichsbotschaft weiterhin gewissenhaft in unseren Gebieten zu verkündigen, auch wenn wir auf wenig Widerhall stoßen? Beachtet bitte 6 Äußerungen, die hilfreiche Anregungen für unsere Tätigkeit beinhalten. Hört bitte zu.
Zu wissen, dass uns Jesus uneingeschränkt unterstützt, stimmt optimistisch und bewirkt Ausdauer, ganz gleich wie die Leute im Gebiet reagieren. Harry, 72 Jahre und seit 1946 getauft.
Mich ermuntert immer 2. Korinther 2, Vers 17. Dort heißt es, dass wir den Predigtdienst vor Gottes Augen in Gemeinschaft mit Christus verrichten. Im Predigtdienst bin ich also mit meinen besten Freunden zusammen. Das sagte Claudio, 1974 getauft.
Offen gesagt ist das Predigen für mich ein Kampf. Aber ich stelle fest, wie wahr die Worte aus Psalm, Kapitel 18, im Vers 29 sind. Mit meinem Gott kann ich eine Mauer erklimmen. Gerard, 75 Jahre alt.
Wenn ich im Predigtdienst nur einen einzigen Bibeltext vorlesen kann, gibt mir das die innere Befriedigung, dass jemand sein Herz durch die Bibel prüfen ließ, sagte Eleanor, 1989 getauft.
Ich versuche es mit verschiedenen Einleitungen. Es gibt ja so viele, dass ich es kaum schaffen werde, sie alle in den mir noch verbleibenden Jahren zu verwenden. Paul, seit 1940 getauft.
Negative Erwiderungen nehme ich nicht persönlich. Ich versuche, gelassen zu bleiben, ein Gespräch mit den Menschen zu führen und mir ihren Standpunkt anzuhören. Das sagte Daniel, 1946 getauft.
So, jetzt können wir diesen Bereich mal verlassen und wenden uns dem zweiten Grund oder der zweiten Ursache zu, die Entmutigung hervorrufen kann, gesundheitliche Beschwerden oder körperliche Gebrechen. Nicht wenige unserer Brüder und Schwestern haben über Jahrzehnte den Dienst in Treue und mit Freude und Eifer durchgeführt. Heute sagt man, sie sind Oldtimer in der Wahrheit. Im Vollzeitdienst über Jahrzehnte gestanden. Andere haben bei den Kongressarbeiten immer wieder in vorderster Front gestanden. Vielleicht von den 50er Jahren bis Ende der 90er Jahre. Oder wir denken an die Königreichsaal-Bauarbeiter. Die sind sozusagen mit diesen Bauten auch älter geworden. Nun stellt sich ein plötzliches Leiden, eine schwere Krankheit ein und sie müssen mit einer völlig veränderten Lebenssituation fertig werden. Jetzt können sie auf einmal nur noch wenig für den heiligen Dienst einsetzen. Ihre Kräfte lassen das nicht mehr zu. Andere sind schwer oder gar unheilbar krank geworden. Für jene, die einen Angehörigen pflegen oder wegen anderer Umstände sich nur noch begrenzt einsetzen können, da kommen auf einmal beunruhigende Gedanken auf. Also solche kann man nicht abschalten wie einen Fernseher. Gefällt einem da etwas nicht, da kann man sogar den Fernseher abschalten, aber solche Gedanken nicht. Im Psalm 94, im Vers 19, ist von einer solchen Situation die Rede. Und wir wollen einmal sehen, ob man mit solchen niederdrückenden Überlegungen und Gedanken überhaupt fertig werden kann. Wir lesen dort, als meine beunruhigenden Gedanken in meinem Innern viele wurden. Also die kommen aus unserem Herzen, aus unserer Persönlichkeit, aus Überlegung, was ist, wenn, habe ich denn nur und ähnlichem mehr. Und die kann man nicht abschalten. Aber ihr lieben Brüder, es gibt eine Strategie, damit fertig zu werden. Die lesen wir im zweiten Teil. Begannen deine eigenen Tröstungen meine Seele zu liebkosen. Zugegeben, wir haben es alle sehr gern, nicht, wenn wir einen Familienangehörigen in den Arm nehmen und herzlich drücken können. Nicht, das gefällt uns, das tut uns gut. Und die Verheißungen des Wortes Gottes sind noch wohltuender. Sie werden mit einer Liebkosung verglichen. Natürlich kann man nicht den ganzen Tag in Gottes Wort lesen oder eine CD oder eine Kassette anhören. Und dennoch, wenn wir uns in dieser schwierigen Situation mit dem Wort Gottes, mit dem Psalmen, mit anderen Bibelbüchern auseinandersetzen, sie anhören, dann wirkt das ablenkend. Wir werden jetzt nicht mehr auf unsere Schmerzen, auf unsere schwierigen Lebensumstände konzentriert, sondern abgelenkt auf das Wohlwollen Jehovas. Das ist es, was Jehova uns zu sagen hat, wenn wir zu Überlegungen kommen, wie ist Jehova mit dem überhaupt zufrieden, was ich noch tun kann? Enttäusche ich ihn vielleicht mit dem Wenigen? Oder wenn ich gar nichts mehr für ihn tun kann, wie denkt er dann über mich? Das sind diese beunruhigenden Gedanken. Ein Diener Gottes, der meint, Jehova sei von ihm enttäuscht, weil er alt geworden, weil er krank geworden ist und deshalb nicht mehr so viel oder gar nichts mehr im Dienst tun kann, nicht mehr das, was er gern möchte oder in der Vergangenheit getan hat, der irrt sich sehr. Wenn du vielleicht gerade einiges durchmachst, du kannst sicher sein, dass dein himmlischer Vater schätzt, was du deinen Möglichkeiten entsprechend für ihn tust oder für ihn getan hast. Wenn du deine Treue bewahrst, wird das Guthabenkonto im Himmel nicht gelöscht. Unser himmlischer Vater erwartet nicht mehr von uns, als wir ihm geben können. Er kennt uns ja mit unseren Leiden, mit unseren Gebrechen besser, als wir uns selbst kennen. Er wartet einfach nur darauf, dass wir einen Glauben haben, der uns zum Handeln antreibt, oder das uns Mögliche zu tun. Dann dürfen wir überzeugt sein, dass wir Jehova mit ganzer Seele dienen. Nicht mehr und nicht weniger, mit ganzer Seele als jemand, dem es aufgrund seiner Gesundheit oder Umstände möglich ist, im Vollzeitdienst zu stehen. Jehova kennt unsere Grenzen und schätzt es überaus. Wenn wir ihm trotz Gebrechlichkeit, trotz Altersbeschwerden oder wenn man permanent ans Bett gebunden ist, im Pflegeheim ist, von ganzem Herzen dient oder mit ganzer Seele seine Treue bewahrt. Und noch etwas. Jehova gibt uns die Kraft, seinen guten Heiligen Geist, damit wir in solch schwierigen Situationen nicht kapitulieren, wie es Satan gern möchte. Mit dieser Gewissheit und mit der Hoffnung, dass Jehova allen Schaden wieder gut machen wird, muss niemand entmutigt bleiben oder entmutigt werden am Tage der Bedrängnis. Und dann kommen wir noch zu dem dritten Argument oder Ursache, das uns Probleme bereitet oder Entmutigung hervorrufen kann. Das sind unsere Schwächen und unsere Fehler in der Vergangenheit. Sie führen mitunter dazu, dass wir von Gefühlen der Wertlosigkeit übermannt werden. Aber sind wir doch ehrlich, was geschehen ist, kann kein Mensch ungeschehen machen. Wenn es jemand kann, dann ist es nur Jehova Gott. Im Psalm 40, diesem Psalm wollen wir mal aufschlagen, im Vers 12 wird von den Empfindungen gesprochen, die David hatte, Empfindungen, denen sich David nicht entziehen konnte. Und er bekennt sich auch dazu. Wir lesen im Vers 12, denn Unglücksschläge umringten mich, bis sie nicht zu zählen waren. Mehr meiner Vergehungen ereilten mich, als ich zu sehen vermochte. Sie wurden zahlreicher als die Haare meines Hauptes. David wurde sehr häufig an seine Fehler und Sünden der Vergangenheit erinnert. Er sah sie sozusagen vor seinen Augen, wie viele es doch waren. Sein Herz verließ ihn, das heißt, er hatte keine Motivation, er war ohne Antrieb. Was bin ich überhaupt mit so vielen Sünden und Fehlern? Satan möchte, dass wenn wir in einer ähnlichen Situation oder mit ähnlichen Gedanken zu kämpfen haben, wir über unsere Fehler und Schwächen derart nachgrübeln, dass wir die Kraft verlieren, Jehova zu dienen. Er möchte uns sozusagen aufzehren oder dass wir uns innerlich zermürben an dem, was wir, was Vergangenheit anbelangt, nicht zu ändern vermögen. Genau da möchte er uns treffen, an dieser Achillesferse. Es kommt vor, dass gewisse Umstände oder Situationen uns an Fehltritte, an die eigenen Fehltritte der Vergangenheit erinnern. Nehmen wir an, beim persönlichen Studium oder bei den Zusammenkünften in der Versammlung. Da wird dann auf einmal besprochen, es ist unweise, sich in einen Weltmenschen zu verlieben und zu heiraten. Aber jetzt ist er geheiratet worden und er ist immer noch nicht auf dem Wege der Wahrheit. Dann wird man schmerzhaft erinnert. Oder denken wir daran, es wird über die eheliche Untreue gesprochen, über unmoralisches Verhalten, über Missbrauch von Alkohol und Drogen. Da mag man sich nicht wohlfühlen, weil das Geschehen wieder vor Augen ist. Jetzt grüble aber nicht darüber nach. Verweile nicht bei solch negativen Situationen. Oh, was habe ich da nur getan? Jehova hat mir bestimmt nicht verziehen. Ich brauche mich gar nicht anzustrengen. Ich kann ja sowieso nichts ändern. Genau da, bei dieser Denkweise will uns der Teufel treffen, will uns herauskatapultieren aus dem Volk, das vorwärts strebt auf dem Wege der Anbetung. Doch halt! Vor Bedrängnis wirst du mich behüten, lesen wir im Psalm 32 im Vers 7. Also Jehova ist ein Ort der Verborgenheit für reuige Missetäter. Er hatte David vergeben wegen seiner Reue. Er hat David nicht verworfen. Hat er nicht auch dir vergeben? Für ihn sind deine Fehler und Schwächen längst ausgelöscht. Petrus sagt in Apostelgeschichte 3, 19 nachzulesen, dass wenn wir bereuen und umkehren, dann würden unsere Fehler ausgelöscht. Die kommen nicht in den Papierkorb, die werden ausgelöscht. Und als Folge davon würden Zeiten der Erquickung kommen. Und wenn für Jehova deine oder mein Fehler, meine Sünde, unsere Sünde ausgelöscht ist, dann existiert sie nicht mehr vor ihm. Warum sollte sie dann noch in unserer Erinnerung gehegt werden? Ist es nicht viel besser, darüber nachzudenken, wie wir uns zum Positiven verändert haben? Die Vergangenheit liegt hinter uns. Jetzt drängen wir voran, blicken wir zuversichtlich in die Zukunft, denken wir daran, was dem Teufel und seinen Dämonen und der bösen Welt widerfährt, wenn sie endgültig vernichtet werden. Natürlich haben wir momentan noch mit diesem Widersacher und mit seinen Einflüssen zu tun. Aber wir geben nicht auf. In unserem Bemühen, Jehova Gott näher zu kommen, lassen wir nicht nach. Und wie es so eine Spielregel auch besagt, wir zeigen dem Teufel die rote Karte. Und da muss ein Spieler gehen. Ob er nun mault oder meckert, er muss. Und das muss der Teufel auch bei uns. Wenn wir durch unsere Lebensweise offenbaren, dass wir unerschrocken sind, dass wir durchhalten wollen, dass wir kämpfen, dann bieten wir ihm Paroli, wie der Sohn Gottes es auch getan hat. Besagte nicht unser Kreiskongressmotto, besiege das Böse stets mit dem Guten? Und wir haben feine Möglichkeiten von Jehova eingeräumt bekommen, indem wir uns an der Verkündigung der guten Botschaft beteiligen, so oft wie es uns möglich ist, indem wir uns Zeit nehmen, Gottes Wort auf uns einwirken zu lassen durch das Studium und indem wir entschlossen Entmutigung entgegentreten, der Gleichgültigkeit oder auch, wenn körperliche, gesundheitliche Einschränkungen uns einengen, dann fallen wir nicht auf die Masche des Teufels herein. Jehova liebe uns nicht mehr wegen unserer Fehler und Unvollkommenheiten und Schwächen oder unser Dienst sei ihm nicht genug. Nein, wir sind fest entschlossen, uns auf die herrliche Zukunft zu konzentrieren, die Jehova einer gehorsamen Menschenfamilie in Aussicht stellt, wo wir befreit werden von allen Bedrängnissen, wo wir nicht mehr in ein Loch fallen, sondern wo wir für immer in der Gunst Gottes bleiben und seinen Segen empfangen. Jetzt durch unser treues Ausharren stempeln wir Satan zum Lügner. Wir lassen uns nicht von ihm in die Ecke dringen noch erschüttern, denn Jehova, der Gott allen Trostes, sorgt für dich und mich.
Welch zeitgemäße und zu Herzen gehende Ermunterung. Vielen Dank, Bruder Laste. Wenn du so dein Programm zur Hand nimmst, dann stellst du vielleicht fest, dass unser biblisches Belehrungsprogramm sich dem Ende zuneigt. Aber wie viel Gutes haben wir doch in den beiden Tagen von Jehova erhalten. Und wir dürfen uns auch freuen auf die Schlussansprache unseres Bezirksaufsehers, sein Thema, den Glauben stärken, um die Welt zu besiegen. Bitte, Bruder Hinz.